Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Körperlandschaften, Fett, Schönheitschirurgie, Spuren menschlicher Eingriffe, Verletzungen. Das hat die Malerin Jenny Savile schon immer interessiert. Eine der Young British Artists aus den 90er Jahren in Wien gibt es jetzt eine große Retrospektive. Die andere Künstlerin, die wir uns in dieser Fazitausgabe näher ansehen, ist Vaginal Davis. Die Drag-Ikone hat auch gerade eine Einzelausstellung und zwar im Berliner Gropiusbau. Und ob der Tesla-Takedown Elon Musk in die Knie zwingt oder sein Unternehmen zu Fall bringt, naja, das wird wohl mindestens noch eine Weile dauern. Aber wir fragen, was unterscheidet diesen speziellen Protest eigentlich von anderen? Und damit herzlich willkommen. Tja, was ist denn aus diesem Tesla geworden? Vor einigen Jahren noch ein Elektroschlitten für Öko-Hipster, aber jetzt schämt man sich dafür. Mehr noch, eine Protestbewegung ruft zum Tesla-Boykott auf. Teslas verbrennen, Aktien verkaufen, Verkaufsräume belagern. Denn mit fallenden Börsenwerten, so die Hoffnung, würde Elon Musk auch abstürzen. Die Verkaufszahlen sind ja schon enorm eingebrochen, die Aktienwerte auch, aber vor allem die Massenentlassungen in Regierungsbehörden haben nochmal richtig viele Menschen gegen den Tesla-Chef und reichsten Mann der Welt aufgebracht. Vor den Geschäften und Produktionsorten wird bereits demonstriert. Für den 29. März rufen die Hardcore-Gegner zum weltweiten Protest vor den 277 Showrooms auf. Mit dem Soziologen und Protestforscher Simon Theune habe ich über diesen sogenannten Tesla-Takedown gesprochen. Hallo und guten Abend.
Hallo, Frau Schwarz.
Was unterscheidet denn diesen Protest gegen Tesla von anderen Protesten, die wir kennen?
Also es gibt da durchaus bekannte Elemente, also Proteste gegen Konzernen, um dessen Marke Schaden zuzufügen. Die haben wir vorher auch schon gesehen. Was auch bekannt ist, ist, dass es eine internationale Vernetzung gibt dieser Proteste. Also zum Beispiel waren das Anfang der 2000er Jahre Nike. Da gab es eine große Kampagne gegen die Herstellung von Schuhen in Sweatshops. Was neu an dem Protest ist, ist, dass er, glaube ich, als eine Reaktion gedeutet werden muss auf völlig veränderte Rahmenbedingungen in den USA. Also wir erleben da ja eine Entwicklung zu einer Oligarchie, eine Verquickung von politischer und ökonomischer Macht. Und man sieht das daran, dass es eben zusätzliche Regierungsaufträge gibt für Musks Firmen, aber auch eben die Einflussnahme auf die Firmenpolitik von anderen Unternehmen wie Amazon oder Facebook, die Donald Trump gefallen wollen und deswegen auch entsprechend handeln. Und gleichzeitig wird eben die Macht des Kongresses und der Gerichte, die ja im Staat normalerweise die Kontrollinstanzen sind, in Frage gestellt. Und da kommt dann eben der Protest zum Tragen. Und in den USA gibt es eben noch die Rahmenbedingungen, um seinen Protest offen zu äußern, anders als in anderen Oligarchien. Und weil eben die demokratischen Kontrollinstanzen ausfallen, um Trump und Musk zu stoppen, stehen die Proteste jetzt gerade im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mhm. Und sie sind auch, glaube ich, potenziell gefährlich für Musk, weil sie eben den Abwärtstrend von Tesla durchaus beschleunigen können.
Das waren jetzt schon ganz viele Punkte. Was ich interessant finde, dass Sie sagen, es gibt sie noch, die Rahmenbedingungen, die diesen Protest ermöglichen. In anderen Oligarchien ist das ja dann schon nicht mehr der Fall. Also das heißt, Sie sehen schon Amerika als Oligarchie oder kommende Oligarchie?
Ja, es ist, glaube ich, ziemlich deutlich, dass wir auf dem Weg dahin sind. Und man sieht ja auch schon Versuche, die Proteste gegen Tesla insgesamt zu kriminalisieren. Das heißt, auch das Recht auf Protest soll genauso eingeschränkt werden wie die Kontrollinstanzen der Justiz und des Parlaments.
Wird dieser Protest gegen Tesla auch politisch, weil Elon Musk im politischen Team von Trump ist? Also weil es eben diese Verquickung, diese Verbindung gibt zwischen dem reichsten Mann der Welt und dem mächtigsten Mann der Welt?
Ja, also Elon Musk ist, glaube ich, eine Figur, die erstmal stellvertretend für die Arschlochgesellschaft steht, also eine Gesellschaft, in der die Sorge um andere Menschen keinen Platz mehr hat. Und der hat ja einen ziemlichen Imagewechsel durchgemacht. Also früher galt er so als der libertäre Visionär und jetzt ist er ein Faschist und ein Oligarch, der ohne Rücksicht auf andere seinen eigenen Vorteil sucht. Und das ist natürlich für soziale Bewegungen auch eine dankbare Figur, weil sich damit auch eine gesellschaftliche Entwicklung personalisieren lässt, die man kritisieren will, ist natürlich potenziell auch problematisch, weil man eben da systematische Entwicklung auf eine Person projiziert. Aber bei Elon Musk hängt tatsächlich sehr viel an dieser einen Person. Er ist der größte Einzelspender für die Kampagne von Donald Trump gewesen. Er hat Twitter gekauft und zu einer Jauchegrube gemacht. Und er steht ja auch für die Zerstörung von Regierungseinrichtungen und Massenentlassungen. ohne dass er dafür gewählt worden wäre. Also diese Verbindung Trump und Musk, da liegt es schon nahe, ihm mit so einer Kampagne auch persönlich Schaden zufügen zu wollen.
Sie haben jetzt interessanterweise den Protest gegen Nike vor gut 20 Jahren erwähnt. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich gehe mal davon aus, da gab es eben keinen Head of Nike, den man auch als leibhaftigen Menschen so vor Augen hatte, weil man den als prominente Figur kannte. Interessant ist aber doch, ja, dass man dieses Auto nutzt, was aus den Fabriktoren von Musk rollt, um seinen Protest zu äußern und nicht diesen Menschen, also das tut man natürlich auch, aber wir reden ja jetzt von einem Tesla-Takedown und nicht von einem Elon Musk-Takedown, ne?
Ja, und das liegt, glaube ich, daran, dass einfach die Marke stark mit dem Firmenchef verbunden ist. Und das heißt, der Imageverlust wirkt sich unmittelbar auch auf die Marke aus, wenn er sich so verhält. Und das ist eben potenziell auch eine Achillesferse dieser Verquickung von politischer und ökonomischer Macht. Und wenn jetzt die Marke Tesla leidet und im Ansehen sinkt, dann hat das sehr große ökonomische Konsequenzen, wie man ja auch gerade am abstürzenden Aktienwert sieht. Da steht einfach nicht viel dahinter. Und das heißt, das ist ein beliebter Hebel am Image von der Marke anzusetzen und damit eben die Kritik sozusagen direkt an diejenigen, die die Macht haben, hinzutragen.
Das ist ja auch wohl der Versuch dieser Protestbewegung oder dieser im Entstehen begriffenen Protestbewegung, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, dieses Unternehmen Tesla zu zerstören, indem man eben sagt, Leute, kauft die Autos nicht mehr, gebt die Aktien ab, um den Wert, also zumindest den Börsenwert des Unternehmens so stark zu verkleinern, dass auch ein Elon Musk direkt geschädigt ist. Ob er dann als politischer Mann geschädigt ist, weiß man ja immer noch nicht. Er ist einfach der Buddy von Donald Trump.
Ja, ich glaube, dieses Bild oder die Idee, dass man tatsächlich das Unternehmen zerstört, das hat auch so ein bisschen mit diesem Bild von David gegen Goliath zu tun. Das gehört zum Narrativ der Proteste gegen transnationale Konzerne dazu, die ja unglaublich mächtig sind. Und für Tesla muss man sagen, Unternehmen, die eben vor allen Dingen auf dem Image aufbauen, die sind auch deutlich stärker gefährdet. Und deswegen, wenn jetzt die Proteste so viel Aufmerksamkeit bekommen, dann kann das tatsächlich eine große Wirkung entfalten, weil eben Protest gerade als ein Zeichen des Widerspruchs gesehen wird. Und es gibt ja in den Medien, die nicht auf Trumps Seite stehen, eine intensive Suche danach. Wer kann sich denn jetzt gerade dieser desaströsen autoritären Politik in den Weg stellen? Und da sind eben die Proteste, erzeugen da dankbare Bilder. Das sind ja keine Massenproteste. Mhm. Und trotzdem kriegen sie sehr viel Aufmerksamkeit, weil eben Tesla so stark mit Elon Musk verbunden ist.
Ja, dankbare Bilder, was man so findet oder was einem so begegnet in den sozialen Medien, ist ja auch sehr humorvoll. Angefangen von Einspielern von Jimmy Kimmel aus der Late-Night-Show über so Fotomontagen von Tesla-Gangschaltungen in Hakenkreuzform. Was fällt Ihnen auf, wenn man die Bilder dieses Protests anschaut?
Also ich glaube, da sieht man sehr viel von dem bekannten Repertoire von Kampagnen der Imagebeschmutzung. Also das heißt, die Marke wird da mit Bildern in Verbindung gebracht, die als unmoralisch oder auch als menschenverachtend gelesen werden. Also im Fall von Tesla ist es jetzt vor allen Dingen die Bildsprache des Nationalsozialismus. Da ist der Hitlergruß von Trump. Es sind Hakenkreuze, SS-Runen. Und das ist ja sozusagen relativ platte, aber auch, glaube ich, sehr wirksame Botschaft. Tesla steht eben für das Abgleiten in den Faschismus. Aber auch zum Beispiel diese brennenden Autos, die funktionieren auch wie ein Fanal, weil sie als Zeichen gelesen werden können, dass sich da Widerstand regt. Und man muss sagen, dass jetzt die brennenden Autos, in anderen Fall würden die zum Beispiel bei den Black Lives Matter Protesten, gab es ja eben auch brennende Autos, da haben die sozusagen Empörung ausgelöst. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es zum Teil sogar Unterstützung dafür, weil sich eben viele Menschen sehr machtlos fühlen gegenüber der Situation, gerade gegenüber dem Umbau des Staates zu einem autoritären und den Reichen dienenden System.
Wie groß ist dieser Protest?
Naja, am Ende sind es nicht sehr viele Leute. Also was ganz gut gelingt, ist sozusagen das in die Fläche zu tragen. In einer Woche sind Proteste angemeldet an 500 Orten. Und das sind vor allen Dingen in den USA basierte Proteste. Es finden gar nicht viele Proteste in anderen Ländern statt. Aber man muss sagen, dass sozusagen Proteste gegen große globale Konzerne immer auch früher schon ihre Kraft daraus geschöpft haben, dass sie sich weltweit vernetzt haben. Und da gibt es durchaus Potenzial. In Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch schon Proteste gegen das Tesla-Werk in Brandenburg, in Grünheide. Zum einen wegen der Einschränkung von Arbeitsrechten, aber auch dem Wasserverbrauch. Und ein Bild aus Grünheide ist ja auch um die Welt gegangen. Dieses Bild von Musk, der den Hitlergruß zeigt, das auf das Werk projiziert wurde. Das ist sozusagen das Bild, das für den Protest weltweit auch steht.
Wie sehr schadet dieser Protest diesem Elon Musk? Wenn wir noch mal kurz auf Nike zurückkommen, man kann sowas ja auch einfach aussitzen.
Tesla hat eben sehr stark von dem Ruf gelebt, dass man damit Innovation, Nachhaltigkeit, auch Hipness einkauft. Mhm. Und das ist was, was jetzt zusammenzubrechen droht. Ich denke schon, dass das einen Einfluss haben kann, aber man sollte das auch nicht überschätzen. Am Ende ist sozusagen die Frage, ob Tesla ökonomisch funktioniert. Und da ist dann eher die Frage, ob die Versprechen, die Musk immer wieder macht vom autonomen Fahren, von der leistungsfähigen Batterie, ob die auch eingelöst werden. Und wenn das noch dazu kommt, dass das nicht eingelöst wird, dann sieht es, glaube ich, wirklich schlecht aus.
Der Protestforscher Simon Theune über den sogenannten Tesla-Takedown. Und jetzt sprechen wir über eine britische Künstlerin, die schon in den 1990er Jahren auf sich aufmerksam machte, wenn auch nicht so laut wie ihre Kollegen Damien Hirst oder Tracy Emin. Jenny Saville gehörte nämlich auch zu dieser Gruppe der Young British Artists, die der Galerist Charles Saatchi in den 90er Jahren mit seiner Sensations-Ausstellung so richtig groß rausbrachte. Fast 30 Jahre sind seither vergangen. Jenny Saville gehört zu den bedeutendsten Malerinnen der Gegenwart und sie hat ihr Interesse, ihre Faszination für den weiblichen Körper nicht verloren, wie eine Einzelausstellung in der Wiener Albertina gerade beweist. Unser Kritiker Carsten Probst war für Fazit dort. Für alle, die kein Bild dieser Malereien von Jenny Saville vor Augen haben, Carsten Probst, was ist denn das Typische daran?
Ja, ich gehe jetzt mal von diesen ersten Eindrücken aus, die Sie gleich am Anfang dieser Ausstellung haben können. Wenn Sie also reinkommen, hängen Ihnen gleich drei großformatige weibliche Akte gegenüber. Alle drei sind ziemlich ähnlich gemacht, denn Jenny Saville malt auch ganz gern mal in Serien. Also diese Akte sitzen vor einem grauen Hintergrund, so auf merkwürdigen Sitzmöbeln mit so einem gewaltigen Betonsockel. Und sie erkennen auch die Körperformen dann, also die Köpfe, die Beine, die Brüste, aber zugleich scheinen sie irgendwie zusammengesetzt zu sein. Plötzlich erkennen sie noch ein drittes Bein oder es scheinen sich auch irgendwie zwei Frauenkörper auf diesem einen Stuhl zu drängen. Die Köpfe selber sind dann in Schwarz-Weiß gehalten, so seien sie eigentlich aus einer alten Fotografie aufmontiert. Und dazwischen finden dann sich auch noch so wilde, abstrakte Farbflächen, so als seien die Bilder irgendwie aufgebrochen, beschädigt. Und dann schauen sie dann auch noch in demselben Saal nach links und rechts. Da finden sie dann das zweite Hauptmotiv bei Jenny Saville, weibliche Porträtköpfe, ebenfalls meistens sehr großformatig, die einen dann direkt ansehen oder so seitlich aus dem Bild herausschauen. Gesichter auch mit diesen von Farbe versehrten Stellen, die so realistische Anmutung einiger Details aber eben noch umso mehr steigern. Also sie fühlen sich eigentlich immer ein bisschen irritiert, was an diesen Bildern jetzt eigentlich stimmt. Aber sie fühlen sich eben deswegen irritiert, weil diese Malerei eben auch mit solcher handwerklichen Grandezza auftrumpft. Mhm.
Ja, handwerkliche Grandezza, haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Sie selbst bezieht sich ja auch auf Rubens, ich glaube auch noch auf andere Maler der vergangenen Jahrhunderte, malt eben figürlich, aber wenn man diese Bilder sieht, hat es ja dann doch auch was sehr Zeitgenössisches.
Ja, also sie bezieht sich auf sehr viele verschiedene alte, auch jüngere Meister. Rubens ist nur einer von denen. Also sie sehen auch plötzlich so ein Motiv von Tizian, von Picasso, von Francis Bacon, Lucian Freud oder auch sehr so Ikonenmalerei, manchmal mit Goldgrund. Das ist schon fast so ein bisschen eklektizistisch, aber sie fangen auch an, darüber nachzudenken. Das können ja alles wirklich sehr zitierte Bilder sein, sehr nachempfunden, sehr nachgemacht. Ist es aber gar nicht. Warum? Es wirkt nicht alt und nachgemacht, sondern es wirkt sehr präsent. Wie macht sie das? Weil sie diese traditionellen Motive, Akt und Porträt, bricht, mit einem heutigen Blick einfängt, der sich nicht mit der bloßen Tradition mehr zufrieden gibt, sondern sie quasi aufspaltet.
Mhm. Dazu gehört dann vermutlich auch der Blick einer Frau, einer Malerin auf den weiblichen Körper.
Ja, man könnte es eigentlich erstmal für so einen fast konservativen Ansatz halten, und zwar deshalb, weil er sich letztlich auf ein Bild des Humanen, des allen Gemeinsamen bezieht. Also egal wie zerstört die Körper auch wirken, wie verwundet, alles ist doch immer noch allen als menschlicher Körper wahrnehmbar. Und es ist eben auch der westliche Kanon, auf den sich Seville hier explizit bezieht. Und ich habe die Kuratorin der Ausstellung, Angela Steve, gefragt, warum sich Jenny Seville so sehr diese alten Meister aneignen muss.
Ich weiß nicht, ob es eine Aneignung ist, das wäre mir sozusagen zu ausbeuterisch. Ich rede aber mit Cy Twombly, verbindet sie ihn auch noch mit dem, was sie übrigens lang befreundet, dieses Zurückgehen in die Mythologie, also in die Antike, dieses sich fundieren, sich verankern in dieser reichen Tradition, dieser westlichen Kultur, die wir haben.
Ja, der Name Cy Twombly ist wirklich auch eine Spur, bekannter Maler des abstrakten Expressionismus in den USA, der bekannt wurde mit so diesen skripturalen, abstrakten, großformatigen Malereien und eben auch ein großer Beschwörer der ursprünglich mythologischen Zeichen und Formen, auf die er eben radikal auch einen Blick der Gegenwart geworfen hat. Und einen heutigen Blick wirft Jenny Seville eben auch auf diese traditionellen Körperbilder. Der klassische Akt oder das Porträt, die Bildkomposition, die waren einheitlich, in sich stimmig. Das war die Voraussetzung der alten Kunst. Nichts an diesen Körpern bei Seville ist aber heute einheitlich und stimmig oder psychologisch. Den Seelenausdruck suchen sie da vergebens. Es geht nicht um Ausdruck, sondern um das Spiel der Wahrnehmung, wie wir Körper heute lesen. Das sind also keine verletzten Körper, sondern so irgendwie flackernde, brüchige Bilder des Menschlichen, wie wir sie heute sehen, wie sie gegenwärtig projiziert werden.
Die Young British Artists habe ich schon erwähnt, also diese Gruppe von Künstlern in den 1990er Jahren, die dann so einen Mega-Erfolg, viele von ihnen gestartet haben. Sie war Teil dieser Gruppe. Erkennt man denn die Einflüsse von damals heute noch in ihrem Werk wieder?
Also ich finde, man erkennt davon eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Vielleicht gab es diese Einflüsse auch nie und sie hat vielleicht auch nur einfach wegen ihres jungen Alters damals in den 90er Jahren, sie war ja Mitte 20 und wegen ihrer handwerklichen Brillanz zu diesen Young British Artists irgendwie dazugehört. Bei den Young British Artists wären vielleicht diese Frauen, die Jenny Seville porträtiert, irgendwie soziale Wesen in dem Sinn, dass sie so eine Geschichte andeuten von Gewalt, Diskriminierung, Drogensucht, irgend sowas. Dann wären diese Körper irgendwie misshandelte Körper. Es wären so visuelle Fallstudien sozusagen, aber dafür interessiert sich Seville gar nicht. Die interessiert sich für das Durchbrechen der kunsthistorischen Zeitleiste, die mythologischen Formen, die sich so immer in neuen Gestaltungsweisen zeigen, die durch die Kunstgeschichte wandern und ihre Bedeutung dabei immer verändern. Das kann manchmal auch wirklich so ein bisschen kitschig sein bei diesen so Andachtsbildern mit Goldgrund, aber gibt auch wirklich großartige, betörende Bilder, so in Schwarz-Weiß-Kombination aus Grafik und Malerei mit ganz verschlungenen, magischen Linien, in denen sich die Körper da verfangen.
Ja, es klingt manchmal ein bisschen nach Kitsch. Würden Sie trotzdem sagen, Wien ist für diese Ausstellung eine Reise wert?
Ja, ich würde sagen, im Gesamtpaket. Gerade in der Wiener Albertina mit ihrem riesigen, uralten Bilderschatz, Jahrhunderte alt, wird diese Vernetzung von dieser Malerei mit ihren ganzen Bildprägungen aus der abendländischen Kunstgeschichte wirklich schön erfahrbar. Sie können sich gleich quasi zwischen den kunsthistorischen Zeiten selbst nochmal auf so ein Surfen begeben und nebenan die Ausstellung zum Beispiel mit Zeichnungen von Leonardo da Vinci und Dürer sehen und finden da ganz plötzlich auch sehr viel Jenny Seville wieder.
Das meint unser Kritiker Carsten Probst. Die Ausstellung heißt Gaze und ab morgen sind die Gemälde von Jenny Seville in der Wiener Albertina zu sehen. Eine andere Künstlerin wird mit ihrem Werk gerade im Gropiusbau in Berlin gewürdigt, und zwar Vaginal Davis, Drag Queen, Punk-Ikone, queere Aktivistin, die vor 20 Jahren von Los Angeles nach Berlin gezogen ist. Vaginal Davis malt, performt, sie macht Filme, schreibt und singt, und ihr Name steht auch schon immer für schwarze Gegenkultur. 5 Jahrzehnte künstlerisches Schaffen im Underground, wie kriegt man das adäquat in einen Museumsraum wie den Gropiusbau? Linda Schildbach war kurz vor der Eröffnung dort und hat sich das angesehen.
What a beautiful dress.
In einem bodenlangen pinken Kaftan, überzogen von zahlreichen Abbildungen ihres eigenen Porträts und dazu passendem pink-türkisen Kopftuch, betritt Vaginal Davis im Nina-Simone-Stil ihre Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Miss Davis, fast 2 Meter groß, ist ein lebendes Kunstwerk. Ihr Outfit? ein fabelhaftes Produkt.
It makes things just a little bit more special, that's what I feel.
Die Dinge einfach etwas besonders machen. Das passt zu Vaginal Davises Wirken. Aus dem Alltäglichen heraus erschafft sie Kunst mit dem, was in ihre Finger fällt. Altes Make-up, Nagellack, Lippenstift nutzt sie für ihre Frauengemälde. Aus Pappmaché, Schlafzimmergegenständen und sogar Brot werden Installationen. Mit ausgeschnittenen Fotos, schwulen Pornos und Zeichnungen erstellt sie Collagen und Zines, die den frühen feministischen, queeren Punkgeist der 80er und 90er Jahre in Los Angeles prägten. Für den schwedischen Kurator Henrik Volkerts eine Herausforderung.
Eine wichtige Frage war, wie holt man diese Historie von Nachtclubs, Theatern und privaten Wohnungen, all diesen nicht-institutionellen Räumen, in ein Museum.
In Stockholm, wo die Ausstellung zuerst Station machte, entschied sich Henrik Volkerts vom Moderna Museet, Vaginal Davises Kunst auf verschiedene Orte zu verteilen. In Berlin erstreckt sich die Schau auf 10 Räume. Wichtig war es Volkerts, nicht zu versuchen, die Zeit von damals, dem L.A. der 80er und 90er Jahre nachzuahmen, sondern den Zeitgeist, die Impulse für Vaginal Davis' kreatives Schaffen zu zeigen.
Ihre Arbeit hat immer diesen Impuls der Fantasie, der ihr erlaubt, sich die Welt, in der wir leben, neu zu erschaffen. Diese Kraft ihrer Arbeit wollten wir zeigen, dass egal wo man ist, ob in einer schicken Institution oder einem Nachtclub, man sich immer eine eigene Welt und eigene Szene schaffen kann mit Gleichgesinnten.
Szenen vom letzten Clubsucker-Abend 1999, ihre berüchtigten sonntäglichen Punk- und Performance-Reihen Los Angeles, flackern über 4 Bildschirme in einem dunklen Raum und zeigen Vaginal Davis als Gastgeberin und Terrorist-Drag, Freude und Widerstand in Aktion. Die metallenen Tische und Stühle im Raum sorgen für die Nachtclub-Atmosphäre. Überall liegen Flyer ihrer verschiedenen Musikprojekte wie Afro Sister und Cholita. Wie im Kino fühlt man sich dagegen im Raum nebenan. Original-Clubsitze aus dem Arsenal-Kino, ein wichtiger Berliner Ort für Davis, laden ein, den wegweisenden Kurzfilm The White to be Angry anzuschauen. Ein Wortspiel und eine ironische Dekonstruktion von Rechtsextremismus, weißer Vorherrschaft in den USA und homoerotischen Sehnsüchten zweier junger Männer vor Südstaatenflaggen. Ein Film, der sich heute schon wieder unheimlich aktuell anfühlt. Doch die Prise Humor, mit dem all der Hass vorgeführt wird, tut gut.
Wir alle in der Queercore-Szene wie G.B. Jones und Bruce LaBruce in Toronto haben unsere kleinen Szenen mit Übertreibung viel größer dargestellt, als sie waren. In den 80er Jahren gab es eigentlich nur eine Handvoll Leute in all diesen Städten, die sowas machten. Aber in unseren Scenes sah es so aus, als wären wir eine riesige Bewegung. Und später wurde es dann eine riesige Bewegung.
Erzählt Vaginal Davis. Ihr Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich wurzelt auch in der Literatur. Ein ganzer Raum widmet sich deshalb Vaginal Davis' erster Ausstellung mit 8 Jahren über die Romanreihe Oz von L. Frank Baum. Anders als die Hollywood-Verfilmung sind die Bücher sehr queer und feministisch.
Da gibt es diese Figur General Ginger im zweiten Buch. Dort baut ein 14-jähriges Mädchen eine Armee auf, um das Land von Ost zu übernehmen und zu regieren. Ein Staatsstreich. Wer würde sich dazu nicht hingezogen fühlen? Als ganz junges Kind habe ich die Möglichkeiten darin gesehen. Und es hat mich ermutigt, mein zurückgezogenes Leben viel größer zu sehen.
Und einen Einblick in 5 Jahrzehnte dieses vielfältigen künstlerischen Schaffens zu bieten, das gelingt der Ausstellung Vaginal Davis fabelhaftes Produkt sehr gut. Gerade weil sie es schafft, den spontanen Do-it-yourself-Charakter der Kunst auf die Ausstellung zu übertragen. Ob durch Wandkritzeleien, Musik, farbprächtige Räume, große Installationen von Palmen und Sunset Boulevard-Kinodekorationen oder eben, weil die Besuchenden selbst aktiv werden können und am Kopierer zum Beispiel selbst Scenes erstellen dürfen oder an Hörstationen Vaginal Davis literarischen Monologen lauschen können. Die Installationen von Vaginal Davis und auch dem Berliner Kunstkollektiv Cheap geben der Schau wiederum Tiefe. Denn bei aller Leichtigkeit ist Gesellschaftskritik ein wichtiger Bestandteil ihrer Kunst, die immer auch schwarz, queer, feministisch und politisch ist. Nach Berlin geht die Ausstellung ins New Yorker MoMA PS1. Ob das in Zukunft auch noch so möglich gewesen wäre, da ist sich Vaginal Davis selbst nicht sicher. Aber sie plädiert, die Hoffnung zu bewahren und zusammenzuhalten.
Man kann nicht einfach aufgeben. Ich habe auf jeden Fall weitergemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Wanderausstellung in diesen großen Städten habe. Das hat es noch nie gegeben.
Linda Schildbach über die Ausstellung Vaginal Davis, fabelhaftes Produkt. Ab morgen im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen bis zum 14. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor dem Strafgericht in Dar el-Beida bei Algier hat am Donnerstag ein Schnellverfahren gegen den algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal begonnen. Die Staatsanwaltschaft fordert 10 Jahre Haft für den 80-jährigen Schriftsteller und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Sansal musste von einem Pflichtverteidiger vertreten werden. Das Urteil wird für den 27. März erwartet. Sansal wurde im November vergangenen Jahres am Flughafen von Algier festgenommen. Die Anklage wirft ihm Handlungen gegen die Sicherheit des Staates vor. Konkret geht es um Sansals Äußerungen in einem Interview, in dem er die Ansicht vertrat, die marokkanischen Staatsgrenzen seien während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden. Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin verurteilt das Verfahren aufs Schärfste und fordert Sansals sofortige Freilassung. Goethe-Fans kommen in diesem Jahr so richtig auf ihre Kosten. Die Klassikstiftung Weimar veranstaltet dieses Jahr nämlich das Themenjahr Faust. Heute präsentierte sie das Programm und lobte erst einmal den Faust, und zwar beide Teile, als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Highlight des Themenjahres ist demnach eine große Faust-Ausstellung. Sie fokussiert sich vor allem darauf, wie das Werk entstand und wie es über die Jahrzehnte hinweg aufgenommen wurde. Zum ersten Mal gibt es auch das Originalmanuskript des Faust II öffentlich zu sehen. Goethe hat die Arbeit am Faust zwischen 1772 und 1775 begonnen. Er schrieb zunächst verschiedene Fassungen, die 1806 in der Veröffentlichung des ersten Teils mündete. Den zweiten Teil stellte er 1830 fertig. Das Dogfest München gehört zu den größten Dokumentarfilmfestivals in Europa. In diesem Jahr feiert es seinen 40. Geburtstag und bekommt eine neue Leitung. Ab Oktober wird Adele Kohut Geschäftsführerin, teilte das Dogfest heute mit. Kohut übernimmt den Posten von Daniel Sponsel, der Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film München wird. Das diesjährige Dogfest wird am 7. Mai im Deutschen Theater in der bayerischen Hauptstadt eröffnet. Bis zum 18. Mai laufen 105 Filme in den Münchner Kinos und Sonderspielstätten. Fast alle Filme des Festivals werden zudem im Mai online zu sehen sein. In Finnland leben weiterhin die glücklichsten Menschen der Erde. In der weltweiten Glücksrangliste liegt das nordeuropäische Land im 8. Jahr in Folge an der Spitze, gefolgt von Dänemark, Island und Schweden. Deutschland verbessert sich leicht von 24 auf 22. Die USA fallen als neue Nummer 24 auf ihre bisher schlechteste Platzierung. Der Weltglücksbericht wird jährlich von einem Forscherteam um das Wellbeing Research Center der Universität Oxford zum Weltglückstag am 20. März veröffentlicht. In die Bewertung fließen Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Großzügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.
Ostfrauen lassen ihre Kinder am Abend oder bei Krankheit allein.
Ostfrauen lassen ihre Kinder schreien.
Auf dem Balkon.
Auf dem Balkon wegen der frischen Luft. Ostfrauen lassen ihre Kinder alleine vor der Kaufhalle stehen.
Ostfrauen haben kein Verhältnis zum Leben, weil sie dauernd abtreiben.
Ostfrauen heiraten früh, bekommen früh Kinder, lassen sich früh wieder scheiden.
Ostfrauen sind Muttis.
Und junge Omis.
Ostfrauen arbeiten gern im Sozialismus wie im Kapitalismus.
Auf dem Bagger.
Auf dem Mähdrescher.
Auf der Krananlage.
Ostfrauen haben überhaupt eine viel zu hohe Erwerbsneigung.
Ostfrauen riechen nach Actionhaarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare.
Ostfrauen haben keine rasierten Beine.
Ostfrauen sind alle BMSR-Techniker.
Betriebsmess-, Steuerungs- und Regelungstechniker.
Ostfrauen sind rockfeindlich.
Aber nicht rockmusikfeindlich. Ostfrauen tragen Kittel aus Dederon, sogar beim Theaterbesuch.
Ostfrauen haben nicht so hohe Erwartungen.
An ihre Männer. Ostfrauen tragen alle einen Beutel in ihrer Handtasche.
Und ein Buch von Christa Wolf.
Ja, kann sein, dass Ihnen dieser Ausschnitt irgendwie bekannt vorkommt, nämlich aus dem Buch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Ein Buch, in dem die drei Autorinnen Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann Zuschreibungen verarbeiteten. Ein auch humorvoller Beitrag war das im vergangenen Jahr zur DDR-Debatte. Wurde dann auch zum Bestseller, der jetzt auf die Bühne kommt, am Staatsschauspiel Dresden. Und unser Kritiker Michael Lages, der war heute Abend zur Uraufführung dort. Michael Lages, zunächst mal die Frage, wer ist denn da auf der Bühne gewesen heute Abend? Wer spricht? Es sind ja nicht die Autorinnen selbst, es ist ja keine szenische Lesung.
Das ist schon der erste wirklich schöne Trick dieser Aufführung, weil sie sind natürlich nicht selber da, das heißt, sie spielen es nicht, sie lesen es nicht, aber die drei Schauspielerinnen, die es spielen, spielen Annette Gröschner, spielen Peggy Mädler und spielen Wenke Seemann. Und damit hat man die ganze Zeit sozusagen das Ich der Autorinnenfiguren auf der Bühne, gleichzeitig aber auch, ja, wie soll man sagen, das Echo in der Geschichte der drei nicht ganz unprominenten Schauspielerinnen. Die bekannteste ist Christine Hoppe, seit langer, langer Zeit in Dresden engagiert, Tochter des Schauspielers Rolf Hoppe, Anna-Katharina Muck, auch sozusagen eine Stütze des Ensembles in Dresden, und Fanny Staffer, die auch im Fernsehen nicht ganz unerfolgreich ist. Diese drei machen das wirklich extrem grandios und sie bilden die ganze Zeit ja eine Art Echoraum. Also wir hören die Autorinnen durch die Stimmen der Schauspielerinnen und eigentlich hören wir sozusagen zweimal drei Biografien und das macht den Abend wirklich spannend.
Das heißt, da stehen drei Frauen auf der Bühne. Was machen die da? Also wie ist das inszeniert?
Also das ist, ja, sie reden natürlich die ganze Zeit, aber sie tun es eben wie im Buch 6 Nächte lang, immer unter anderen Schwerpunkten. Und die Bühnenbildnerin Claudia Charlotte Burchardt hat ja einen sehr weißen Raum gebaut. Die Figuren tragen auch, die drei Frauen tragen zu Anfang auch so, ja, sieht aus fast wie Pelzmäntel, also so weiße zweite Häute quasi, und beginnen sich nach und nach in diese, ja, in diese biografischen Notizen rein zu verwandeln. Wird immer gesagt, jetzt ist die erste Nacht, und sie reden über die Frauenbilder in der DDR. Kommt die zweite Nacht, reden sie über, ja, Kapitalismusfragen. Und so geht es weiter bis zur 6. Und einmal sind sie auch draußen auf der grünen Wiese. Und die Bühne verändert sich dabei immer nur durch, ja, kleine Detailverschiebungen. Ist halt mal ein Sonnenschirm mit auf der Bühne. Und ganz, ganz sparsam, immer konzentriert auf die drei Figuren, auf die drei Frauen, die anderen drei Frauen sprechen. Und dahinter sitzt eine Musikerin, die heißt Cindy Weinhold. Und die spielt dazwischen in den Nächten, in den Übergängen zwischen den Nächten, spielt sie teilweise alte DDR-Songs von Silly beispielsweise. Aber auch Wolf Biermann und Konstantin Wecker gegen Ende kommen vor. Das ist quasi, ja, eine Sprechoper mit musikalischer Begleitung. Und die drei Darstellerinnen machen das wirklich sehr, sehr klasse und packen einen wirklich sozusagen an der, ja, an der Ostbiografie, wenn man denn eine hat.
Das Buch ist ja kein Beweinen dessen, was schon lange nicht mehr ist, sondern auch zumindest ein Nachdenken darüber, wie es weitergeht und somit ja auch in diesem Jahr 2025 sehr am Zahn der Zeit. Hat sich das heute Abend in Dresden auch so transportiert?
Ja, ich finde, vor allen Dingen ist auch noch diese Option drin, nicht nur sozusagen, wie es war und wie es werden wird, sondern auch, wie es hätte werden können. In einer der wirklich mitreißendsten Momente wird die Präambel zitiert, die von Christa Wolf für eine eigene DDR-Verfassung geschrieben worden ist, sozusagen im nahen Gefolge des 89er Umbruchs. Zumindest in der DDR gab es diesen Wunsch tatsächlich, eine Art eigene Republik mit der Deutschen im Westen zu verbinden. Dazu musste man aber sozusagen eine eigene Verfassung schreiben. Dazu musste man wirklich auf Augenhöhe verhandeln. Und das sind so diese Momente, wo einen nicht der Zahn der Gegenwart, sondern der Zahn der Zeit, sondern die Optionen der Geschichte packen. Es ist eben schon ein interessantes Gedankenspiel zu überlegen, was hätte passieren können, sowohl in der kleinen deutschen Doppelrepublik als auch in der Weltgeschichte, wenn es diese Option damals tatsächlich gegeben hätte. Die drei Autorinnen erinnern daran, auch natürlich mit dem Wissen um das Scheitern, aber es ist nicht nostalgisch, es ist tatsächlich das Nachdenken über eine politische Option, die es gab und die niemand wirklich gewollt hat.
Michael Lages über die Uraufführung von Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat am Staatsschauspiel Dresden. Die nächste Vorstellung, die ist am 29. März. Vielen Dank, Herr Lages.
Gern geschehen.
Die Erinnerung und Aufarbeitung des NS-Terrors hat in Deutschland inzwischen eine jahrzehntelange Tradition, aber das Aufarbeiten mit Blick auf die Region, aufs Lokale, also auch jenseits der großen Zentren, das wird noch nicht so lange betrieben. In Freiburg zum Beispiel gibt es viele einzelne Initiativen, aber kein umfassendes NS-Dokumentationszentrum. Jetzt ist es nach langer Planungs- und Bauphase eröffnet worden. Museum, Gedenkort und Diskussionsforum. Katharina Thoms war für Fazit da.
Ein kleiner Bildschirm im dunklen Ausstellungsraum. Fotos der zerstörten Freiburger Synagoge. Daneben zu sehen der Holocaust-Überlebende Max Eisenmann. Er erinnert sich, wie die Judenverfolgung in Freiburg für alle sichtbar wurde.
And the Nazis came and marched us through the in the morning. Marched us through the town. So everybody could see the Jew.
Am 10. November 1938 wurde er mit vielen anderen jüdischen Männern ins KZ Dachau deportiert, unter dem Gejohle der Freiburger Bürger.
Oh, there was on the side and cheered, oh, clapped.
Alles passierte genau hier. Nur ein paar Meter entfernt stand Freiburgs Synagoge, zerstört von Nationalsozialisten. Mitte der 30er Jahre war das Fremdenverkehrsamt gebaut worden. Jetzt beherbergt das Gebäude das neue NS-Dokumentationszentrum mit der Dauerausstellung auf 3 Etagen. Bei den Bauarbeiten tauchte im Foyer ein Wandgemälde auf, das Urteil des Paares, allerdings im Stil des nationalsozialistischen Idealtypus von Mann und Frau. Die wissenschaftliche Leiterin Julia Wohlraab.
Wir haben uns dafür entschieden, dieses Gemälde teilzuverdecken. Wir haben lange darüber diskutiert. Wir wollten vermeiden, dass diese figürlichen Darstellungen diesen Raum dominieren und damit auch wirklich beklemmende Gefühle auslösen können.
Abwägen, nicht überwältigen, abstimmen. Mit vielen Initiativen, dem Gemeinderat, engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Das Credo sieht und spürt man in den Ausstellungsräumen. Kurze Texte, kleine biografische Episoden werden erzählt, Erinnerungsstücke gezeigt. Über die Weimarer Zeit, den in Freiburg vergleichsweise langsamen Aufstieg des NS. Die katholische Stadt hatte eine starke Zentrumspartei. Doch auch hier lief am Ende die Machtübernahme ohne große Gegenwehr. Mit dem Abstieg in den früheren kalten Luftschutzkeller taucht man ab in den NS-Terror. Auf beleuchteten Glastafeln zeichnen sich die Silhouetten markanter Häuser Freiburgs ab. Das Rathaus, die Universität, Geschäfte.
Und das ist die Einladung an alle Besucherinnen und Besucher, hinter die Fassaden zu blicken, um auf diese Weise sich kritisch auseinanderzusetzen mit der Geschichte, mit einzelnen Biografien, Akteurinnen und Akteuren, aber auch mit Verfolgungsgeschichte, die hier in Freiburg sehr verheerend gewesen ist.
Hunderte werden deportiert, vertrieben, ermordet. Lange gab es keinen zentralen Gedenkort in Freiburg. Vor 7 Jahren hat der Gemeinderat entschieden, das Dokumentationszentrum soll kommen und gut 14 Millionen Euro investiert. Dringend nötig, sagt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.
Dieser Krieg, der war mitten in dieser Stadt und all dieses Grauen von damals, das darf sich nicht wiederholen. Und deswegen müssen wir uns dagegen stellen und aufklären. Und daher soll es ein klares Ausrufezeichen in Zeiten, wo es immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt, sagen, das darf nicht verdreht werden, das darf nicht politisch instrumentalisiert werden.
Ohne eine engagierte Stadtleitung vermutlich wäre es nie was geworden, sagt Marlies Meckel. Sie hat ganz früh den ersten Anstoß gegeben. Die 82-Jährige ist Kopf der Freiburger Stolperstein-Initiative. Daraus entstand die Idee für eine dauerhafte NS-Gedenkstätte schon vor mehr als 15 Jahren.
Um einfach irgendwo Zeichen zu setzen und die Menschen wieder, ich sag mal, zurück in die Stadt zu holen. Das ist so meine Intention.
Beim früheren Oberbürgermeister Dieter Salomon von den Grünen stieß sie auf taube Ohren. Auch die jüdische Gemeinde war zuerst gegen einen klassischen Gedenkort, der sie nur als Opfer, als Figuren der Vergangenheit darstellt. Eine befristete NS-Ausstellung entstand als Kompromiss mit großer Resonanz. Über die Jahre wurde mit vielen Initiativen ein neues Konzept für ein Dokumentationszentrum erarbeitet. Im Haus ist auch die Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung eingezogen. Eine WG der Demokratie nennt es Freiburgs Oberbürgermeister. Der Bogen vom Gestern ins Heute. Leiter Michael Wiener.
Was ist eine Diktatur? Was ist Populismus? Was ist eine Gefährdung der Demokratie? Und wo sind zeitspezifische Unterschiedlichkeiten festzustellen? Aber wo gibt es tatsächlich die großen Linien, die man ziehen kann? Und das ist die schwierige, aber spannende Aufgabe von Geschichts- und Politikvermittlung.
Freiburgs Oberbürgermeister Michael Wiener zum neu eröffneten NS-Dokumentationszentrum. Am Ende dieser Fazitausgabe wie immer der Blick in die Feuilletons von morgen Freitag mit Arno Ozzesek.
Die menschliche Seele begehrt im Wesentlichen immer und zielt einzig und allein, wenn auch unter tausend Aspekten, auf die Lust. Und das heißt auf das Glück, das, wenn man es recht bedenkt, mit der Lust vollkommen eins ist. Dieses Begehren und dieser Hang kennt keine Grenzen, da es der Existenz innewohnt oder ihr angeboren ist. Und daher kann es nicht in dieser oder jener konkreten Lust ein Ende finden, die nicht unendlich sein kann, sondern es endet allein mit dem Leben. So der italienische Schriftsteller Giacomo Leopardi. Otto Kalscheuer feiert in der Frankfurter Rundschau den ersten Band der deutschen Leopardi-Gesamtausgabe, die das heimliche Notizbuch enthält, Sibaldone di Pensieri und auch das Tagebuch der ersten Liebe, beide erschienen bei Mattes und Seitz. Wer schreibt schon derart atemlos und dennoch präzise, ja penibel, begeistert sich Kalscheuer in der FR, betont aber, dass Leopardi kein Agent der guten Laune ist. Das Menschenleben ist und bleibt unweigerlich zum Unglück bestimmt, trotz aller unserer Fantasien, unserer Intuitionen, unserer Hoffnungen. Nein, das philosophische Todesurteil lässt sich weder verdrängen noch verschönern, weder leugnen noch rationalisieren. Den einzig möglichen, freilich ephemeren Ausweg findet Giacomo Leopardi, wir wissen es, allein in der Dichtung. Soweit unser Special für Liebhaber älterer italienischer Literatur. Unterdessen sind die neuesten Nachrichten aus der Türkei bedrückend. Ekrem İmamoğlu, der Bürgermeister von Istanbul, der als aussichtsreicher Herausforderer von Präsident Erdogan galt, wurde festgenommen. Ein im idealen Sinne demokratisch geführtes Land ist die Türkei noch nie gewesen, konzidiert Bülent Mumay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer aber bisher durch einen Putsch die demokratischen Regeln aufhob, ging jeweils gegen eine gewählte Regierung vor. Nun aber hat erstmals in der türkischen Geschichte die rechtmäßige Regierung einen Putsch gegen die Opposition durchgeführt. Der FAZ-Autor Mumay befürchtet, dass mit der Inhaftierung İmamoğlu's die Grundlagen für ein Regime geschaffen wurden, in dem es überhaupt nicht mehr möglich ist, einen Machtwechsel durch Wahlen herbeizuführen. In der Tageszeitung beurteilt Ali Celikan die Lage ähnlich. Die türkische Justiz hat sich in ein politisches Machtinstrument verwandelt und kann jede demokratische Wahl verhindern und gewählte Vertreter aus dem Amt entfernen. Sollte nun ein Zwangsverwalter für die Stadt Istanbul eingesetzt werden, würde das bedeuten, dass Wahlen in der Türkei de facto abgeschafft sind. Ein letzter Höhepunkt auf dem Weg in die Autokratie. Von der Türkei in die USA. Der amerikanische Idealismus ist Geschichte, titelt die Tageszeitung Die Welt. Wir erleben einen epochalen Wandel, der folgenreicher ist als der Fall der Berliner Mauer oder die Terroranschläge vom 11. September, behauptet James Kirchick, ehemaliger Autor von Radio Free Europe, Radio Liberty, denen Trump die Mittel existenzbedrohlich gekürzt hat. Anstelle des Idealismus, der die amerikanische Führung der freien Welt beseelte, hat Trump den atavistischen Zynismus vergangener Epochen entfesselt, so Kirchick. In dieser neuen Weltordnung, in der das Recht des Stärkeren gilt, wird jeder Appell an moralische Erwägungen in der Praxis der US-Außenpolitik als Schwäche der Schwachen verspottet. Die Ukraine wird beschuldigt, die Invasion ihres eigenen Territoriums provoziert zu haben. Es ist das geopolitische Äquivalent dazu, ein Vergewaltigungsopfer für den eigenen Missbrauch verantwortlich zu machen. Zum Schluss das. In der Süddeutschen Zeitung erklärt Wille Winkler, warum Donald Trump bis dato gesperrte Dokumente zur Ermordung John F. Kennedys freigegeben hat. Am Montag fiel ihm sein Versprechen offenbar wieder ein und da aus seinen anderen, Amerika wieder groß machen, Krieg gegen die Ukraine beenden, Inflation senken, Trinkgeld steuerfrei stellen, Amerika noch größer machen etc., bisher nicht furchtbar viel geworden ist, kündigte er die Freigabe der letzten Akten schon für den nächsten Tag an. Seit Dienstagabend US-Zeit kann sich jeder durch gut 63.000 verfilmte Blätter scrollen. Allerdings wird das alle überfordern, die einer ehrlichen Arbeit nachgehen, denn nach Schätzung von Experten bräuchte man Monate, um das alles zu studieren. Das war's. Wir verabschieden uns mit den Worten einer FAZ-Überschrift. So long.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.